Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl in Hessen.
Mit Nana Brink.
Und mit Corbinian Frenzel. Schön, dass Sie uns zuhören. Am Sonntag sind ja Landtagswahlen in Hessen, auch in Bayern, aber das beschäftigt uns erst morgen. Seit 24 Jahren von der CDU regiert, Schwarz-Grün seit 2014, damals noch mit Volker Bouffier. Der ist ja zurückgetreten 2022, jetzt mit Boris Rhein an der Spitze. Und ich glaube, bei den Wählerinnen und Wählern kommt das nicht ganz so gut an.
Egal, was ich wähle, CDU, SPD, FDP, egal was. Und wenn ich diese Politiker sehe, wie die sich rumstreiten, die soll eigentlich für ihr Volk da sein. Aber wir gehen hier unten.
Wir bekommen immer schöne Schreiben, auch über den Hessischen Landkreistag, wie schwierig die Situation ist und dass das Land das auch sieht, aber dass das Land uns leider nicht helfen kann.
Die Wahnsinnsmieten, die hier mittlerweile selbst in Fulda aufgerufen werden, das sind Mieten, die früher vielleicht mal in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet oder so zu finden waren, die sind jetzt mittlerweile hier auch Standard.
Vom Strom angefangen, die Heizung, die Lebensmittel, die unheimlich gestiegen sind, das geht nicht so weiter.
Oh, oh. Ja, einige Stimmen aus Hessen vor der Wahl am Sonntag. Stimmung, Themen, Prognosen, darum soll es jetzt gehen in diesen nächsten zwei Radiostunden. Oder wenn Sie uns als Podcast hören, dann wird es etwa eine Stunde sein. Und es geht natürlich nur mit ihm. Er ist nämlich unsere Stimme aus Hessen, Deutschlandfunk Kultur, Landeskorrespondent Ludger Fittgau. Hallo, grüße Sie.
Hallo, Herr Frenzel, grüße Sie auch. Und Frau Brink.
Und wir haben ja schon gehört bei den Tönen am Anfang, es geht doch ein bisschen viel um Bundespolitik, oder?
Ist so. Bundespolitik überragt diesmal noch mehr als sonst bei anderen Landtagswahlkämpfen alle Themen. Das sind natürlich die Folgen des Ukraine-Krieges, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im letzten Jahr mit Inflation, mit den auch steigenden Flüchtlingszahlen, die ja auch indirekt zu tun haben, weil es geht ja auch über den Osten und man sagt ja auch, Putin setzt Flüchtlinge als Waffe ein. Auch da ist ein großes Thema aktuell. Also Bundespolitik überragt tatsächlich die landespolitischen Themen.
Und dann hat noch nicht mal irgendeiner der Spitzenkandidaten als 17-Jähriger ein Flugblatt geschrieben in Hessen. Ne? Also Bayern war wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen stärker in der ganzen Berichterstattung.
Klar, also natürlich das, was in Bayern geschehen ist, bundesweit von großem Interesse immer natürlich, weil die CSU ja auch bundespolitisch mitmischt. Da sind wir hier bescheidener.
Vor der Wahl in Hessen am Sonntag. Genau. Das ist ja politisch, Nana, schon immer eines der spannenden Bundesländer gewesen. Die erste
Schwarz-Grüne.
Ich war noch weiter zurück in der Geschichte. Die erste rot-grüne Koalition, die es überhaupt gab, aber das ist echt lange her. Turnschuhe, Joschka Fischer und so weiter.
1985.
Da sind wir schon mehr in unserer Zeit. Eine ganz lange Riege von CDU-Ministerpräsidenten, so namhafte Leute wie Roland Koch, Volker Bouffier sehr lange auch. Und seit gut einem Jahr ist es Boris Rhein, CDU, über den man vielleicht so viel bundesweit auch noch gar nicht weiß in diesem einen Jahr. Und eine Sache habe ich auch erst gelernt, er fährt nämlich gerne Achterbahn.
Ich war mal in meiner Jugend Schwimmmeisterhelfer im Hausener Freibad, habe mir damit mein Geld verdient in den Sommerferien, konnte so mal nach Los Angeles fliegen. Dort war ich bei, glaube ich, Six Flag Mountains hieß das. Und da habe ich mal erlebt, was wirklich so Fahrgeschäfte sind. Und das hat mich, glaube ich, seitdem sehr begeistert.
Tja, Achterbahn gefahren ist er allerdings in den letzten 12 Monaten nicht unbedingt mit seiner Regierung. Er hat es ja relativ gepflegt übernommen, wie du hast es erwähnt, von Volker Bouffier. Der hat das, glaube ich, in einem ganz geordneten Zustand hinterlassen. Jetzt wird es spannend, ob er den Amtsbonus nutzen kann, denn er reagiert ja nicht alleine, sondern zusammen mit den Grünen. Und Tarek Al-Wazir, der grüne Spitzenkandidat, Wirtschafts- und Verkehrsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Und tja, falls er Ministerpräsident wird, dann wird er den Eid in Turnschuhen leisten. Das hat er schon gesagt, aber auch noch was anderes.
Ich bin eher so nicht Berlin-Kreuzberg, sondern eher so Typ Doppelhaushälfte. Ich gebe es offen zu. Ich will nicht alles auf den Kopf stellen, aber ich habe einen Plan für Hessen.
Tja, ich meine, es gibt so eine schöne ZDF-Serie Doppelhaushälfte. Da merkt man, da gibt es auch unterschiedliche Typen, die da wohnen können. Schauen wir auf die dritte. Und das ist jetzt noch nicht unbedingt sozusagen eine Wahlreihenfolge, die wir hier benennen wollen. Aber schauen wir auf die dritte im Bunde, nämlich die SPD, die ja mitspielen will um den Posten des Ministerpräsidenten, und zwar mit niemand Geringerem als der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, bekanntermaßen hauptsächlich in Berlin.
Und auch wenn ich durch mein Amt als Bundesinnenministerin viel in Berlin bin, in Brüssel oder in der ganzen Republik, so hat sich doch nichts geändert. Mein Herz ist in Hessen.
So, jetzt haben wir für Sie ein bisschen vorsortiert, das Herz in Hessen. Ludger Fittgau, unser Landeskorrespondent in Wiesbaden. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Arbeitsplatz der Nancy Faeser nach dem Herz dann auch nach Hessen wandert? Oder ich frage mal offener, wer kann es denn werden, wer kann es denn bleiben?
Naja, wenn man den Demoskopinnen glaubt, dann wird es Boris Rhein bleiben. Er liegt schon seit Monaten gut 10 Prozentpunkte vor den anderen gerade Vorgestellten. Da tut sich wenig und wenn die nicht völlig daneben liegen, die Demoskopen, dann müsste das eigentlich für Boris Rhein gut laufen. Aber er hat ja erzählt, er ist Achterbahnfahrer und da wurde das Freibadhausen erwähnt. Freibadhausen ist in Frankfurt am Main und da fällt mir natürlich ein, dass er vor gut 12 Jahren auch schon mal versuchte, ein wichtiges politisches Amt per Wahl zu bekommen, nämlich das des Oberbürgermeisters in Frankfurt am Main. Das ist ihm nicht gelungen. Obwohl er im ersten Wahlgang vorne lag, ist er im zweiten Wahlgang durchgefallen. Und das ist so ein bisschen ein Trauma, das er hat. Also Achterbahnfahrten für ihn auch ein bisschen politisch die Geschichte. Deswegen ist er auch ein bisschen nervös bis heute.
Aber was fällt ihm denn dann am meisten vor die Füße, Ludger Füttger? Wir haben es schon ganz kurz angerissen. Das ist eigentlich der Bundespräsident, hätte ich schon gesagt, Bundestrend eigentlich, der ihm so ein bisschen in die Parade fährt oder vielleicht Ängste bei ihm auslöst?
Nee, der Bundestrend ist eigentlich für ihn. Er zieht durchs Land und an jedem Tag sagt er, dass die Ampel in Berlin das Schreckensbild ist. Die Ampel in Berlin ist zerrissen und das ist eben genau das, was er sozusagen nicht will. Und damit sammelt er sicher auch Punkte. Die Ampel ist nicht sehr beliebt, die Berliner Bundesregierungsampel.
Aber die CDU ja auch nicht.
Die CDU auch nicht. Das ist richtig. Er grenzt sich auch von Friedrich Merz deutlich ab, auch von seinem Zahnarztvergleich, was die Geflüchteten angeht. Da hat er sich klar abgegrenzt. Also das ist auch nicht die Linie, die er so propagiert. Nein, er hat eher Sorge, dass wenn es zu einer Ampel reichen könnte, arithmetisch aktuell sind die Umfragen eher so, dass die Ampel vielleicht nicht funktionieren könnte in Hessen. Aber wenn diese Ampel möglich wäre, denkt er, dann machen die auch die Ampel gegen mich. Und das ist doch für ihn so ein bisschen, ja, und da ist er nervös.
In welcher Rolle sind denn die Grünen? Tarek Al-Wazir, haben wir gehört, ist der Spitzenmann ja auch schon seit langem, also das Gesicht der Grünen in Hessen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch einer der Politiker, mit dem die Hessen eigentlich fast am zufriedensten ist, sind. Hat das Auswirkungen auch auf die Rolle der Grünen? Also sind die gerade eher Spielmacher oder sind die Getriebene?
Sie leiden natürlich unter der schlechten Performance der Bundesregierung genauso. Vor allem das sogenannte Heizungsgesetz, das war auch für die Grünen hier natürlich eigentlich eine Katastrophe. Die Kommunikation der letzten Monate. Die Grünen sind insgesamt natürlich, werden auch medial bundesweit ziemlich gebasht. Das kriegt natürlich auch Tarek Al-Wazir ab, aber er ist ein beliebter Politiker in Hessen, das muss man sagen. Er hat oft wirklich die Spitzenwerte gehabt und deswegen sind seine Umfragewerte auch immer, trotz der sozusagen Ampelprobleme in Berlin, immer höher gewesen in den letzten Monaten als in Berlin. Also er steht besser da. Er sieht so aus, als ob er Platz 2 kriegen könnte. Und auch da ist eben eine grün geführte Ampel nicht völlig ausgeschlossen, obwohl es auch nicht sein Lieblingsmodell ist, muss man sagen.
Jetzt gucken wir mal auf die SPD. Die liegt ja also eigentlich fast gleich auf mit den Grünen. Wenn ich mir so die letzten Umfragen angucke, 16, 17%. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, wir haben schon gehört, sagt, ja, mein Herz ist natürlich in Hessen. Aber sie hat auch betont, sie würde nur sozusagen als Ministerpräsidentin nach Hessen gehen. Jetzt haben wir heute eine große Diskussion im Europaparlament. Es geht natürlich um die neue Reform. Geflüchtete sollen sich länger an den Außengrenzen unter haftähnlichen Bedingungen aufhalten müssen. Sehr umstritten in der SPD, aber Deutschland hat zugestimmt. Spielt das auch eine Rolle?
Das spielt eine Rolle, aber vor allen Dingen spielt natürlich eine Rolle, dass Nancy Faeser doch in den letzten Monaten oft bei dieser Frage der Migration eher als die Getriebene in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist, also die nicht selber sozusagen aktiv gehandelt hat. Immer kamen die Vorschläge, zum Beispiel solche Verschärfungen, wie gerade beschrieben, kamen von anderer Seite und sie hat dann reagiert, genauso mit den festen Grenzkontrollen. Dann hat dann erst der Bundeskanzler sagen müssen, ja, wir müssen die Flüchtlingszahlen reduzieren. Also dieses etwas unklare Profil im Bereich Flüchtlingspolitik, Geflüchtete, das ist für sie natürlich auch hier negativ zu Buche geschlagen, muss man sagen.
Wenn wir bei der Migration sind, großes Thema, großes Debattenthema im ganzen Land, von den Kommunen bis auf die Bundesebene. Und wir sehen eins in den Umfragen, eine kletternde AfD. Wie ist das in Hessen?
Ja, sie klettert hier auch. Sie lag lange nur bei 13, 14%. Das war so, aber jetzt sind die Umfragen auch für die AfD besser. Sie profitiert von diesem Thema wie immer, muss man sagen, wie schon auch früher, 2015 und so weiter. Das ist das Thema, das sie besetzen können, die tatsächlich die Migranten sind. Ein Problem, jetzt hat die Stadt Frankfurt stellt jetzt eine große Messehalle zur Verfügung. Das Land Hessen wird das organisieren für Unterbringung, zentrale Unterbringung. Dezentrale geht oft nicht mehr. Das Thema spielt natürlich der AfD. Die Ressentiments gegen Geflüchtete natürlich generell schürt in die Hände.
Ganz kurz, ich habe ja schon angesprochen, andere Bundesländer, Freie Wähler, 17-jährige Flugblattschreiber. Die Freien Wähler sind ja auf einmal auch auf der Bühne aufgetaucht in Hessen, die man lange nicht auf dem Schirm hatte. Muss man damit rechnen, dass die ein Faktor werden könnten?
Ja, Sie kandidieren nicht überall, aber Sie sind in den Umfragen, liegen Sie bei 4% im Schnitt. Sie werden sicher nicht in den Landtag ziehen als Fraktion, das wohl nicht, aber das ist die Bayern, der Bayern-Effekt. Also die Debatte in Bayern hat natürlich im Nachbarland Hessen auch sich ausgewirkt.
Ludger Fittger, vielen Dank für diesen ersten Blick auf Hessen, nach Hessen rein, vor der Landtagswahl am Sonntag. Wir werden noch die ein oder andere Frage stellen hier heute an Sie, um ein bisschen zu sehen, wie Hessen tickt. Aber wie Hessen tickt, darum, Nana, soll es gleich erstmal gehen.
Genau, und zwar mit Urban Priol. Bestimmt kennen Sie den. Vor der Landtagswahl in Hessen am Sonntag. Da habe ich mir gedacht, greife ich mir doch mal den Buchklassiker Gebrauchsanweisung für. Kennen Sie bestimmt, aber den gibt es ja.
Gibt es das für Hessen?
Nein, es gibt den eben nicht für Hessen. Das habe ich mich irgendwie auch gewundert. Und deshalb habe ich gedacht, müssen wir doch mal rausfinden, wie Hessen tickt. Tarek Al-Wazir, der grüne Spitzenkandidat, ist natürlich Hesse. Und er beschreibt mal, wie man sich so fühlt und tickt in Hessen.
Ach, Hesse sein, das ist einerseits weltoffen und international und andererseits auch eine gewisse Gelassenheit. So im Sinne von, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal.
Also soweit Tarek Al-Wazir, der grüne Spitzenkandidat. Daraus spricht ja schon fast bayerische Gelassenheit. Und so haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal einen Bayern, wie er das so sieht. Und am besten fragen wir einen Grenzgänger, nämlich Urban Priol, 1961 im bayerischen Aschaffenburg geboren. Das ist nur ganz wenige Kilometer von der hessischen Landesgrenze entfernt. Und Sie kennen ihn natürlich als Kabarettisten aus der ZDF-Sendung Neues aus der Anstalt. Grüß Gott, Herr Priol.
Ja, ich muss ja von meiner Seite auch sagen, grüß Gott. Mir sagen aber auch gerne einfach mal Gude.
Gude, genau. Schönen guten Tag.
Sie haben mal gesagt, ich bin ein Randbayer, der Applewein liebt. Wie muss man das verstehen? Ja.
Ich bin Bayer, also mit fränkischem Migrationshintergrund, also fast hessischem Migrationshintergrund. Wir mögen beides. Wir vereinen beide Welten hier im Grenzgebiet, glaube ich, ganz geschickt.
Und wie nah ist Ihnen als Bayer das hessische Wesen? Oder wie würden Sie es überhaupt beschreiben, so aus Ihrer Sichtweise?
War für uns immer die große, weite Welt. Also in der Schule haben wir immer gesagt, wir brauchen uns nicht aufregen, hier Provinz und so. Wir haben ja direkt Frankfurt vor der Haustür. Wir können, also wenn was passiert, wir können fliehen, wir sind gleich da. Und haben aber eigentlich recht selten Gebrauch davon gemacht. Also okay, im Gymnasium waren dann viele, die gesagt haben, lass das Hummer hier doch sausen, Hoffnung gibt es in Babenhausen, also wo alle schnell rüber sind.
Was ist denn das Hummer?
Humanistisches Gymnasium.
Ach so, ich dachte, danke, dass du gefragt hast, Nana.
Ja bitte, ich dachte, was ist denn das jetzt?
Herr Priol, das ist ja, es gibt ja, wenn ich das jetzt mal gemeinerweise so sagen darf, es gibt ja so die Bundesländer ohne Eigenschaften und dann gibt es Bundesländer, die haben so einen starken Charakter, dass man damit richtig sozusagen Stadtmarketing, Landesmarketing und so weiter machen kann. Wo würden Sie denn Hessen einsortieren? Ist das eins, wo man sofort erkennt, das ist Hessen?
Ja, es geht von der Aale Wurst über den Appleboy bis halt auch zu der schon beschriebenen Gelassenheit. Also es ist eine Lockerheit, ich spiele auch sehr gerne in Hessen, es ist eine Grundfröhlichkeit da, die sehr optimistisch stimmt.
Wenn Sie jetzt nochmal sich als Profi, als Kabarettist, das Sie ja machen und Sie sagen, Sie spielen in Hessen. Mal diese Figuren angucken, die gerade auf der politischen Bühne stehen, um die es dann auch gehen wird am Sonntag. Boris Rhein, Nancy Faeser, Tarek Al-Wazir. Bieten die Stoff oder wie bringen Sie die Inhalte auf Ihr Bühnenprogramm?
Also sagen wir mal, Boris Rhein ist ja eher so ein bisschen ein Langweiler, was natürlich viele Wähler lieben, weil die sagen, oh ja, das ist kein so ein Aufreger, das ist schön ruhig, geht. Ja, an Tarek Al-Wazir hat man sich gewöhnt nach dieser unsäglichen Kochkampagne damals mit Al-Wazir und die Kommunisten stoppen, können wir uns auch noch alle dran erinnern. Ich habe ja im Nachhinein immer gesagt, ich fand es schade, dass also Volker Bouffier die erste schwarz-grüne Koalition machen musste und nicht Roland Koch, das hätte ich dem Todesscheitel aus Eschborn doch wirklich sehr gegönnt. Ja, und Nancy Faeser, ich meine, sie hat ja schon auf Bundesebene gezeigt, was sie nicht so richtig kann. Und da war wieder mal von der SPD, würde ich sagen, einfach eine krasse Fehlentscheidung. Also konnte jeder ahnen, dass es nicht gut geht, auf der einen Seite ein Riesenpensum abarbeiten zu müssen, als Innenministerin dann sagen, ach komm, dann mache ich nebenbei noch, bewerbe ich mich noch als Ministerpräsidentin. Und wenn es schief geht, wenn die Hessen mich nicht wollen und sagen, für Hessen taugt sie nicht, aber als Bundesinnenministerin ist sie noch gut genug, das war vielleicht nicht so toll, aber das ist halt wieder SPD. Wenn ich mit meinem alten Kollegen und Freund Georg Schramm telefoniere, beginnen wir unsere Telefonate immer mit dem Satz, also wenn die SPD nicht ganz blöd ist, und dann beenden wir den Satz auch immer gleich, weil es macht nicht viel Sinn, dann noch weiterzureden.
Wobei die SPD ja, ich meine, das ist ein bisschen länger her, aber ja auch Glanzzeiten hatten in Hessen. Ne? Also da gab es einen Hans Eichel, der wurde dann sogar nach Berlin befördert. Oder nee, er hat erst die Wahl verloren. Ne? Aber Sie sprechen gerade so gelassen. Und gerade weil ich dran denke, dass Hessen ja häufig so ein Land war, wo es politisch knapp war, wo man auch mal irgendwie sich an Startbahn oder auch anderswo richtig heftig gekabbelt hatte, richtig heftige politische Auseinandersetzungen haben. Ist das so ein bisschen raus in Hessen? Ist Hessen da ruhiger geworden?
Es ist insgesamt ein bisschen ruhiger geworden. Also ich kann mich auch noch an die Zeiten in den 80er erinnern. Stadtbahn West, da haben wir immer gesagt, in der Hessen hier Stadtbahn ist unser Wackersdorf. Das war immer ungefähr zeitgleich. Es hat sich schon ein bisschen, die ganze Lage hat sich schon ein bisschen beruhigt, ja.
Und wenn man sich denkt, 1985 hat man sich noch aufgeregt über einen Minister, der in weißen Turnschuhen, ich habe übrigens mal nachgeguckt, das war Nike,
Turnschuhe. Ja, das war großartig. Wir haben damals gefeiert, als vorher als Dachlattenbörner dann sich gezwungen sah und dann Joschka Fischer mit seinen Turnschuhen ankam. Das haben wir wirklich gesagt, jetzt ist der Aufbruch in eine ganz neue Zeit, jetzt wird sich alles wahnsinnig ändern. Und naja, gut, nun sind wir fast 40 Jahre später und so richtig hat sich dann doch die ganze Sache nicht irgendwo.
Genau, und wir haben ja zwei Landtagswahlen vor der Brust, also am Sonntag, wie gesagt, in Bayern auch. Das wird uns morgen noch beschäftigen. Hier als Bayer jetzt mit Blick auf Hessen können Sie ja zwei Wahlkämpfe beobachten. Welcher ist ein unterhaltsamer?
Also sagen wir mal, ruhiger und gesmoother ist eigentlich der hessische Wahlkampf. Also wir haben ja in Bayern mit unserem Markus und Söder und vor allen Dingen mit Hupsi Aiwanger haben wir natürlich schon zwei Festzeltredner, die hier schon sehr polarisieren, sich dummerweise auch immer öfter AfD-Sprech bedienen und auch perfekt Halbwahrheiten und Lügen verbreiten. Das ist also hier in Bayern schon etwas aufgeheizter, wobei es in Bayern eigentlich noch langweiliger ist, weil, ja, sagen alle, ja, es geht um 2-3% rauf oder runter. Es bleibt dann letztendlich doch bei CSU und Freien Wählern und mehr wird sich da gar nicht ändern. Also ich darf ja seit 1980 in Bayern wählen und seit ich in Bayern wählen darf, gehöre ich immer zu den Verlierern. Also da ist in Hessen doch noch ein bisschen mehr
Luft nach oben. Da können Sie teilweise Gewinner sein. Jetzt hoffentlich haben wir jetzt den Leuten nicht den Wahlsonntag schon mal so langweilig geredet, dass sie sagen, es lohnt sich sowieso nicht. Könnte da irgendwas passieren, wo Sie sagen, ja, spannend, irgendwelche Verschiebung, oder klingt das irgendwie nach einem so weiter so in Hessen?
Es klingt mir auch so ein bisschen nach dem so weiter so, ja. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute dann daheim bleiben können, sagen, es ist schönes Wetter, wir gehen nicht wählen. Oder sie sagen, es ist schlechtes Wetter, wir gehen nicht wählen, weil es könnte ja regnen. Oder die Tante hat Geburtstag. Nein, wählen gehen, auf jeden Fall hingehen und sich dann entweder bestärkt fühlen nach dem Wahlergebnis oder sich zu ärgern. Aber auf alle Fälle hingehen. Am schönsten fände ich es, wenn man irgendwann mal wieder sagt, ey geil, es ist ein Wahlsonntag, wir gehen da hin, jawohl, wir können wählen, wir machen es und hinterher treffen wir uns irgendwo, egal, im Schlappeseppel oder in Sachsenhausen und da trinken wir noch einen auf die Wahl, dass es auch was Schönes sein kann.
In jedem Fall, vielen Dank.
Demokratie als Fest.
Genau, ja. Als Fest. Ja, gerne schön. Schönen Dank, dass Sie bei uns waren, danke, tschüss.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Tschüss. Sehr gerne, ciao. Hessen wählt am Sonntag einen neuen Landtag, damit eine neue Landesregierung. Das ist ja immer Thema, wenn Landtagswahlen sind. Wie sehr geht es da um das Bundesland? Wie sehr ist es Bundespolitik? Zumal, wenn die vielleicht nicht gerade so glänzt, für einen CDU-Ministerpräsidenten wie Boris Rhein ist das natürlich in gewisser Weise eine Steilvorlage.
Diese Ampel ist stehend K.O. Die sind einfach zu verschieden. Die kommen nicht zusammen. Es ist ein großes Chaos.
Aber auch der grüne Spitzenkandidat Tariq Al-Wazir ist gleichzeitig auch Wirtschaftsminister und ist das schon ziemlich lange. Der ist über die Performance der Berliner Ampel nur, ja, sagen wir mal, mäßig amüsiert.
So ein Zirkus wie in Berlin werden Sie mit mir in Hessen nicht erleben.
Tja, und Nancy Faeser, die dritte, die Bundesinnenministerin, die in Berlin ja Teil dieser Ampel ist, hätte nichts gegen eine Ampel in ihrem Bundesland in Hessen, aber denkt eher an eine andere.
Für mich ist Rheinland-Pfalz ein sehr gutes Vorbild, sehr geräuschlos, sehr erfolgreiche Koalition aus den drei Fraktionen. Ich halte das in Hessen durchaus für sehr gut möglich. Ich kenne die handelnden Personen schon sehr lange, kann mir das gut vorstellen.
Tja, da sagt Nancy Faeser, die Frage ist, kommt sie mit dieser Lesart, mit diesem Spin, den sie da versucht, durch? Und diese Frage geht an Christian Stecker. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt. Schönen guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Kann das klappen? Also dieser Versuch, lieber auf die Rheinland-Pfalz-Ampel zu verweisen, oder überlagert die Bundesampel alles?
Ja, ich würde auch lieber anstelle von Nancy Faeser an die Ampel in Rheinland-Pfalz denken, die geräuschlos zusammenarbeitet. Aber das Problem ist, dass die hessischen Wählerinnen und Wähler natürlich an die Ampel in Berlin denken. Und die ist tatsächlich ja letztlich so eine Art Gruselkabinett für viele. Nicht mal im Hinblick so sehr darauf, was sie zu Wege bringen, sondern wie sie es zu Wege bringen. Also sich gegenseitig ständig ans Schienbein zu treten und öffentlich zu streiten, das macht einfach einen sehr schlechten Eindruck und hat auch zu den desaströsen Umfragewerten jetzt beigetragen für die Ampel, die dann einfach durchwirken auf das Standing der SPD und auch der Grünen in Hessen.
Sie sagen, der Streit war eigentlich das größte Ärgernis oder ist das größte Ärgernis für viele Wählerinnen und Wähler. Aber wenn man so ein bisschen reinhört, dann denkt man sich ja auch, die können ja eigentlich machen, was sie wollen in Berlin. Es funktioniert dann sowieso nicht für Hessen, oder?
Ja, es ist zum einen, also man kann sagen, auch wenn man sich die Umfragen anguckt, dass es schon lange nicht mehr so war, dass die Bundespolitik für die hessischen Wählerinnen und Wähler so eine große Rolle gespielt hat. Also die Umfragen sagen so, dass so 3/4 nach ins Land schauen, wenn sie wählen gehen, und nur 1/4 nach Berlin schielen. Und in der heutigen Wahl, also am Sonntag, wird das ungefähr die Hälfte sein, wenn wir den Umfragen glauben. Und das liegt zum einen an der Großwetterlage, also die Themen Inflation und vor allen Dingen die Flüchtlingskrise, das sind in erster Linie Bundesthemen. Und dann auch nochmal an sozusagen der Krise der Ampel. Und das ist ja eher eine Krise der Zusammenarbeit, also dass man einfach nicht gutiert, wenn sich öffentlich gestritten wird und man eben nicht wie in Rheinland-Pfalz vielleicht etwas geräuschloser sich streitet und zusammenarbeitet.
Ich meine, jetzt ist natürlich schon häufiger dieser Gedanke gewesen bei Parteien, wir holen mal erfolgreiche Bundespolitiker, setzen sie an die Spitze eines Landeswahlkampfs und hoffen dann einfach auch auf entsprechende Aufmerksamkeit, auf entsprechende Bekanntheit. Bei Nancy Faeser, würden Sie sagen, das war für die SPD ein Fehlschluss, oder wäre man mit einem, sagen wir mal, hausgebackenen Landeskandidaten da womöglich noch weiter abgesoffen im Vergleich zur SPD und CDU, zu Grünen und CDU?
Also es ist ambivalent, aber wenn es so war, dass Olaf Scholz und Nancy Faeser dereinst in Berlin zusammensaßen und das so als ausbeldowert haben, dass sie quasi dann als bekannte Innenministerin mal für 6 bis 8 Wochen Wahlkampf in Wiesbaden macht, dann war das durchaus eine kluge Entscheidung, einfach vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass Bekanntheit extrem wichtig ist, um in Landtagswahlkämpfen überhaupt zu bestehen. Also wenn wir uns Landtagswahlen zum Beispiel wieder in Rheinland-Pfalz anstehen mit Malu Dreyer, dann war es wirklich so ein bisschen Malu Dreyer gegen die anderen Parteien, und das ist einfach eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft, bekannt zu sein. Es ist nicht hinreichend, ne? Man sollte auch noch ein bisschen beliebt sein, aber das war schon klug, aber damit hat sie auch eine Flanke aufgemacht, ne? Also sie war zwar ehrlich, dass sie eben nicht als Oppositionsführerin nach Wiesbaden gehen würde, aber sie hat genau dann diese Flanke aufgemacht, dass man ihr vorwerfen könnte, mit nur halbem Herzen nur in Hessen zu sein.
Wenn wir uns nochmal den Grünen zuwenden, da ist ja der Spitzenkandidat, nämlich Tarek Al-Wazir, sehr bekannt. Also der hat sich ja wirklich auch so einen Bonus, Amtsbonus,
glaube ich.
Ja, und beliebt, genau, er steht ja ganz vorne. Trotzdem hat das der Partei ja in Hessen jetzt, wenn wir uns die letzten Umfragen angucken, nicht unbedingt was genutzt. Die standen mal bei knapp 2017 unter 20%, jetzt liegen sie so bei 16, 17. Warum greift das da nicht? Das ist dann auch wieder der Bundestrend, nicht?
Ja, also auch da kann man zugespitzt sagen, Al-Wazir wird auch wieder ein Ampelopfer sein. Also er war ja lange Zeit der beliebteste hessische Spitzenpolitiker, noch beliebter als Landesvater Volker Bouffier. Und er wurde letztlich jetzt auch schrittweise einmal durch die Performance der Grünen nach unten gezogen, was ja mit dem verkorksten Heizungsgesetz anfing, von dem er sich dann zwar auch versucht hat zu distanzieren, wie er sich allgemein auch versucht, von der Ampel zu distanzieren, aber das reicht eben nicht, um gegen diesen starken Sog des Bundestrends, der sich für ihn als Gegenwind darstellt, jetzt um diesem zu entkommen.
Ich würde so gerne nochmal auf diese Doppelhaushälfte kommen, weil er ja eigentlich versucht hat, ein Angebot eigentlich an die Mitte zu machen, nicht? Er hat sich ja doch sehr entwickelt im Laufe seiner Zeit, ja, ist dann immer mehr in die Mitte gerückt, und auch das hat ja dann anscheinend nicht gefruchtet.
In der Tat, ne? Also Al-Wazir ist letztlich so ein bisschen der zweite Kretschmann, wenn man so will, eigentlich ein sehr staatstragender Grüner, der auch Beschlüsse umsetzt, wie zum Beispiel diesen Lückenschluss der A45, die natürlich gegen grüne Programmatik geht, aber wo es sich quasi einfach rechtlich gehört, das als Minister auch umzusetzen. Also er ist fast für einen Grünen ein bisschen bieder, deswegen wäre das fast ein kleiner Ausbruch, wenn er wirklich mit Turnschuhen sich hätte vereidigen lassen als Ministerpräsident, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber er entkommt einfach nicht diesem Bundestrend, er kann ihm auch nicht entkommen.
Entkommt Boris Rhein ihm vielleicht? Meine Frage richtet sich auf die Zukunft nach der Wahl. Schwarz-Grün. Funktioniert das eigentlich noch so selbstverständlich, wie es eben mal 2014 geschmiedet wurde und ja mit Volker Bouffier ganz gut lief? Man hört so Signale, dass Boris Rhein tendenziell vielleicht auch genug hat von den Grünen und er hätte ja mit der SPD eine wahrscheinlich sogar relativ handzahme Alternative, eine Alternative ohne Nancy Faeser, denn die bleibt ja dann in Berlin.
Ja, also Boris Rhein ist in einer äußerst komfortablen Lage. Der konnte eigentlich einen sehr zurückgenommenen Wahlkampf führen, musste nicht großartig angreifen und polarisieren, sondern einfach den Rückenwind auch der Ampel aus Berlin für sich nutzen. Und er wird am Wahlabend wahrscheinlich in der schönen Lage sein, sich genau anzusehen, mit wem er besonders gut zusammenarbeiten kann. Und das wird entweder Schwarz-Grün sein, was durchaus sicherlich wieder funktionieren könnte, aber auch die SPD wird nach so vielen Jahren der Opposition durchaus geneigt sein, vielleicht zu einem günstigeren Preis in der Zusammenarbeit mit der Union dann in Hessen einzusteigen.
Es wird geschachert.
Ja, Christian Stecker, das haben Sie schön gesagt, günstiger Preis. Christian Stecker, TU Darmstadt, er leitet dort seit 2021 den Arbeitsbereich Politisches System der Bundesrepublik und Vergleich politischer Systeme. Herr Stecker, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und wir gucken aber jetzt nochmal nach Frankfurt. Dort gibt es ein ganz großes Aufregerthema, nämlich den Abriss der städtischen Bühnen in Frankfurt. Wenn Sie sich ein bisschen in Frankfurt auskennen, das ist dieser Bau aus den 60er Jahren. 1963 hat das Haus eröffnet, typisch im Stil der Zeit mit sehr viel Glas. Vielleicht kennen Sie auch dieses riesige blaue Eurozeichen, das steht genau davor. Gegenüber war ja mal die Zentralbank, die Europäische Zentralbank. Und um diese städtischen Bühnen gibt es einen riesen Hickhack. 2008 wollte man das eigentlich sanieren. 2017 hat man dann die Sanierung auf über 900 Millionen Euro taxiert. Dann 2020 die Kehrtwende. Die Stadtverordneten haben beschlossen, doch die Sanierung zu verwerfen und auf einen Neubau zu setzen. Ludger Fittgau, warum tut sich Frankfurt so schwer damit?
Weil einmal hat Frankfurt wenig Fläche. Das ist so eine Ecke, da ist so ein Grünstreifen, die alte Stadtmauer aus dem Mittelalter, da ist jetzt aber Grüngebiet und in dieses Grün will man nicht eingreifen, weil man eh schon schlechte Luft hat und man will einfach den Luftaustausch aus dem Taunus über diesen Grünstreifen nicht gefährden. Das ist der eine Punkt. Also müssen auch Bäume abgeholzt werden. Die werden dann auch wieder besetzt von den aktiven Baumbesetzern sozusagen. Da wird auch demonstriert an dieser Ecke. Das will man also nicht. Das heißt, entweder baut man neu an derselben Stelle oder man versucht, zwei Plätze zu finden, wo man Oper und Schauspielhaus trennen kann. Und diese Diskussion läuft noch. Auch das ist nicht so einfach, da zwei Plätze zu finden. Das ist ja, das Bankenviertel ist direkt nebenan. Da ist alles auch ziemlich zugebaut. Da muss man teure Bankengrundstücke möglicherweise kriegen. Die Debatte soll bis zum Ende des Jahres dann aber entschieden werden, und damit das endlich weitergeht und auch der Abriss und Neubau stattfinden kann.
Ich finde es interessant. Das ist ja auch eine architektonische, ich hätte jetzt gesagt, Perle aus einer Zeit, die so ein bisschen in Verruf geraten ist. Wir haben das ja auch in anderen Städten in Deutschland, Landeshauptstädten, zum Teil der Landtag in Niedersachsen war ein großes Thema, also wo man so die Architektur dieser Nachkriegszeit nicht mehr so zu schätzen weiß. Gleichzeitig gab es ja den Teilwiederaufbau der Frankfurter Innenstadt. Macht man da so ein bisschen auf Puppenkiste?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es geht eher darum, man hat ein großes Erfolgskonzept gehabt mit dem Museumsufer Frankfurt. Das ist noch von Hilmar Hoffmann, dem legendären Kulturpolitiker der 70er, 80er Jahre, entwickelt worden. Und da sind die ganzen Museen am Mainufer aufgereiht. Und das funktioniert hervorragend seit Jahrzehnten. Und jetzt hat man eher die Idee, dass man rund um diesen Theaterneubau, der ja auch mehr als eine Milliarde kosten soll, also hat Dimensionen wie die Elbphilharmonie in Hamburg. Das heißt, wenn man da was macht, dann will man das so machen, dass man sowas wie eine Kulturmeile möglicherweise schaffen kann. Das ist die Idee, dass man quasi vom Mainufer, jüdisches Museum, jetziger Standort der Doppelbühnen, über das Museum für moderne Kunst 2, das English Theatre, bis hin zur Alten Oper eine etwa 1 Kilometer lange neue Kulturmeile schafft, wo eben dann auch die Oper irgendwann in der Mitte dann dort integriert wird, am Rande dieser Grünzone. Das ist die Idee. Also man will einen großen kulturellen Wurf schaffen. Das kostet allerdings viel Geld und das führt dazu, dass etwas geschehen ist, was es normalerweise kaum gibt im Landtagswahlkampf, über den reden kennen wir ja auch, dass nämlich genau dieser Theaterneubau in den Programmen der Parteien auftaucht. Alle großen Parteien, CDU, SPD, Grüne, die jetzt hier um die Regierung vor allen Dingen rangen, haben das drin, wollen also nach der Wahl tatsächlich auch über die Förderung des Landes für diesen Neubau sprechen. Das ist nicht so oft in Landtagswahlprogrammen.
Das ist ja erstmal nicht verkehrt.
Das ist nicht verkehrt, aber wie in Berlin das ja ist, man fordert auch, dass sich der Bund beteiligt, aber der hat ja auch sozusagen ein bisschen kalte Schulter gezeigt, zumindest was ich mitbekommen habe, was die Bühnen angeht.
Ja, aber hier ist es in allen drei Programmen, ich habe es mir mal angeschaut, drin. Man ist da offen für die Gespräche. Frankfurt ist auch eine Stadt, die bisher immer stolz war, dass sie eine städtische Bühne hatten. Zwar die Freie Reichsstadt, wir haben immer eine eigenständige auch Kulturgeschichte gehabt. Jetzt sind sie aber finanziell an dem Punkt, dass sie sagen, wir müssen eigentlich mit dem Land reden. Dann würde es vielleicht ein Staatstheater, das ist natürlich auch ein Autonomieverlust für diese stolze Kulturstadt Frankfurt. Also es ist nicht ganz einfach, so ein Gespräch zu führen. Aber die großen Landesparteien sind zumindest offen für dieses Gespräch, schreiben sie in ihr Wahlprogramm.
Also, die Bühnen, ein großes Thema im Landtagswahlkampf, interessant. Bücher, großes Thema in Frankfurt. Ich meine, halb Deutschland von Kultur ist dann immer gerne in Frankfurt, wenn die Buchmesse ist und natürlich nicht nur wir, sondern viele Besucherinnen und Besucher. Aber das ist ja auch eine Institution, die ein bisschen gelitten hat in der Corona-Zeit. Ist das Leiden vorbei?
Noch nicht ganz, also es kommen noch nicht so viele Verlage, internationale Verlage vor allen Dingen wie vor Corona, also vor allen Dingen Asien ist noch ein bisschen zögerlich mit dem Wiederkommen zur Messe, aber die Messe wird schon wieder deutlich voller, also man rechnet schon mit, geht Richtung 200.000 Besucher, also es wird auch keine Corona-Abstandsregeln mehr, also man kann wieder sich treffen, ohne dass man da Sorgen haben muss, dass man Abstand halten muss, das war beim letzten Mal noch alles sehr, sehr zerstreut, auch in den Hallen. Das ist nicht mehr so und es gibt auch ein Programm in der Stadt, also Open Books Programm, überall gibt es Lesungen. Also man freut sich auch in Frankfurt auf dieses große Buchfest, Bücherfest. Und es ist sehr wichtig, dass es eben jetzt nicht mehr unter diesen Corona-Bedingungen stattfindet.
Und da geht es am 18. Oktober los bis zum 22. Und natürlich ist es bei uns hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur ein riesiges Thema. Das wissen Sie ja, da erfahren Sie Bewährtes. Jetzt aber noch ein letztes Wort apropos Kultur zur Documenta in Kassel. Das Aushängeschild kann man ja wohl sagen. Allerdings sind ja von der Documenta 15 vor allem die Antisemitismusvorwürfe rund um das indonesische Künstlerkollektiv Ruang Grupa in Erinnerung geblieben. Die Aufarbeitung, die geht weiter?
Sie geht weiter und sie geht auch in den Wahlprogrammen der Parteien für die Landtagswahl weiter. Auch das erstaunlich. Alle CDU, SPD, Grüne, die großen Parteien haben gesagt, wir müssen diese Aufarbeitung weiterführen. Also das soll auch nach der Wahl passieren. Und es soll auch neue Strukturen entstehen. Die CDU beispielsweise diskutiert im Landtagswahlprogramm die Errichtung eines eigenständigen Documenta-Museums in Kassel, wo auch das Documenta-Institut, das gerade von Heinz Bude, dem Soziologen, geleitet wird, einbezogen werden könnte. Das ist eine weitgehende Forderung. Aber auch SPD und Grüne greifen dieses Thema auf und sagen, es muss einfach eine neue Struktur entstehen rund um die Documenta. Die Aufarbeitung muss weitergehen. Also auch das ist tatsächlich dann Thema in den Landeswahlprogrammen geworden.
Aber höre ich da richtig raus? Also ein Thema, bei dem man sich im Grunde einig ist in der Formel, es muss sich etwas ändern oder gibt es da auch widerstreitende Konzepte?
Nee, also da muss man schon sagen, dass die Landespolitik sagt, wirklich einheitlich sagt, da muss sich was ändern, es muss da müssen deutlich bessere, transparentere Strukturen entstehen. Es muss auch deutlich werden, dass Krisen- und Beschwerdemanagement ein funktionierendes eingeführt werden soll. Das ist ein Begriff, der steht im Landtagswahlprogramm. Also man ist sich einig, dass die Ergebnisse der Untersuchungskommission, die es ja gab, dass die sozusagen auch in Strukturen sich niederschlagen werden. Und das Land ist ja beteiligt an der Documenta, darf man nicht vergessen. Das Land trägt die Documenta ja zur Hälfte mit und hat da auch eine Menge zu sagen.
Die nächste Documenta ist für 2027 geplant. Da werden wir wahrscheinlich dann irgendwie demnächst hören. Ja, vielleicht nicht demnächst, aber nach den Wahlen, was man gelernt hat, Ludger Fittgau.
Ludger Fittgau, vielen Dank. Ich würde sagen, bis hierhin, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor. Und im Deutschlandfunk Kultur hören Sie heute 2 Stunden Sonderstrecke zur Wahl in Hessen. Die erste ist jetzt rum, eine zweite kommt gleich. Studio 9 Länderreport gemeinsam, Nana, mit...
Und wir beschäftigen uns natürlich mit dem Klischeethema. Na klar, obwohl Wiesbaden die Hauptstadt, Frankfurt ist die Metropole. Und was spielt da eine große Rolle? Natürlich die Banken. Aber wir gucken auch ein bisschen ins Land und wir beschäftigen uns wahrscheinlich mit dem Tier, das die meisten Deutschen am meisten aufregt.
Hessen wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Wir tauchen weiter ein in das Bundesland, in Themen, die dort eine wichtige Rolle spielen. Stimmung, Aber Nana, jedes Bundesland hat ja so seinen Ruf, ne? Also Stereotype, Dinge, die man sofort mit einem Land, mit Städten, mit Orten verbindet. Was fällt dir ein?
Na, ich würde sagen Apfelwein und Bankentower. Also Skyline okay. von Frankfurt.
Ja, und nicht unbedingt der Wolf, ne? Also vielleicht Wolf of Wall Street, da dachte ich gerade, aber nein, ja.
Ne, der nicht unbedingt, den hätte ich jetzt wahrscheinlich woanders verortet. Aber er spielt auch eine Rolle in unserer Stunde, weil er eigentlich in jedem Bundesland eine Rolle spielt. Und da Hessen sehr viel Wald hat, spielt er da natürlich auch eine Rolle.
Es hat mich gewundert, aber wundern Sie sich auch gerne noch einen Moment, wir lösen das auf. Erstmal habe ich diese Frage auch an Ludger Fittger, unsere Landeskorrespondentin in Wiesbaden, der alles dort für uns verfolgt, beobachtet. Ludger Fittger, Stereotype über ein Bundesland, gerade über das eigene, das man betrachtet, die können einen freuen, weil man denkt, ja genau, oder die können einen nerven. Welche gibt es, die Sie nerven, weil sie einfach auch nicht mehr stimmig sind? Welche freuen Sie?
Ja, es gibt ja dieses Vorurteil, Frankfurt ist die Metropole und der Rest ist tiefe Provinz. Ja, das ist vielleicht auch ist ein Kern Wahrheit dabei, aber man muss sehen, Kassel hat sich als Kulturstadt beispielsweise echt gemausert. Auch über die Dokumente hinaus tut sich da eine Menge. Und es gibt eben auch andere Städte im Rhein-Main-Gebiet, die auch eine Eigenständigkeit haben. Wiesbaden, Darmstadt, selbst in Hanau. Nicht nur nach dem Anschlag, nach dem Attentat vor 3 Jahren, sondern insgesamt hat sich da auch viel getan. Das ist auch eine Großstadt geworden mittlerweile. Also das alte Klischee, Frankfurt, eigentlich das interessante, der interessante Ort, alles andere Provinz stimmt so nicht mehr.
Okay, das ist ja das Negative und Positive gleich in einer Antwort. Vielen Dank dafür, Ludger Fittger. Wir fangen erstmal an mit ein bisschen Business, würde ich sagen, aber nicht nur in Frankfurt.
Sondern wir gehen auch ins Land, wir gehen auch nach Nordhessen und gucken uns an, was da alles los ist. Wir haben ja gerade eben über die Klischees gesprochen, über die, die stimmen und über die, die vielleicht nicht stimmen. Aber eins stimmt ganz bestimmt, wenn man nach Frankfurt fährt, dann sieht man es schon natürlich, die Skyline, und weiß, das ist eine der ganz großen Bankenzentren Europas. 70.000 Menschen arbeiten hier. Die Europäische Zentralbank hat ihren Sitz in Frankfurt, die Bundesbank. Und es gibt noch 200 andere wichtige Banken und auch die Zukunftsbranche. Das sind die Fintechs, also die Finanzdienstleister im Netz. Die sind natürlich auch in Frankfurt. Aber muss man sagen, Berlin hat in dieser Beziehung Frankfurt schon ganz schön den Rang abgelaufen, auch München. Also die Zukunft des Finanzplatzes Frankfurt ist, tja, kann man auch sagen, ein kontroverses Thema im hessischen Wahlkampf. Ludger Fittger erzählt uns jetzt mehr.
Oliver Stierböck ist Sprecher für den Finanzplatz Frankfurt in der FDP-Fraktion des Wiesbadener Landtags. Er verweist im hessischen Parlament auf das bedeutende Ranking Global Financial Centers Index, um der schwarz-grünen Regierung in Wiesbaden vorzuwerfen, sich nicht genug um die Zukunft des Bankenzentrums am Main zu kümmern.
Während München, Berlin, Hamburg und Stuttgart ihre Plätze mitunter deutlich verbessern konnten, war Frankfurt 3-mal in Folge abgerutscht. In der neuesten Auflage konnte Frankfurt immerhin einen Platz aufholen, droht aber inzwischen von München überholt zu werden.
In diesem Index, der weltweit 120 Finanzzentren erfasst, reichte es für Frankfurt nur noch zu Platz 17. Seit September 2021 liegt zum Beispiel Paris konstant vor der Main-Metropole. Auch bei den sogenannten Fintechs, die Bankgeschäfte fast ausschließlich im Internet abwickeln, verzeichnet Berlin inzwischen rund 300 Firmen. Frankfurt hingegen lediglich rund 180. Die schwarz-grüne hessische Landesregierung reagiert auf diese Entwicklung vor allem mit 2 staatlichen Initiativen. Zum einen will sie die Finanzierung von Klimaschutzprojekten durch die Banken am Finanzplatz Frankfurt am Main etwa mit staatlich anerkannten Gütesiegeln unterstützen. Zum anderen bietet sie 9 Fintechs öffentlich subventionierte Büroräume in der Main-Metropole, in der die Mietpreise gerade für junge Firmen häufig zu hoch sind. Ines Klaus, Fraktionsvorsitzende der CDU im Hessischen Landtag sowie Präsidiumsmitglied der Bundes-CDU.
Und unser Ziel ist klar, wir wollen den Finanzplatz zu einem Zentrum auch der nachhaltigen Finanzprodukte entwickeln, weil wir glauben, dass diese Richtung extrem zukunftsweisend ist.
Der AfD in Hessen ist dieses Ziel der Landesregierung ein Dorn im Auge. Klaus Gagel ist Landtagsabgeordneter der Rechtsaußenpartei. Er legt in der Plenardebatte nahe, dass CDU und Grüne in Hessen in Sachen Finanzmarkt Frankfurt am Main aus dem Ausland ferngesteuert seien.
Dass damit der Fokus von unternehmerischem Handeln weggelenkt wird, von der Wirtschaftlichkeit und Effizienz hin zu einer Klimabürokratie, die politisch manipuliert werden kann, und die global agierenden Eliten damit ein riesiges Geschäftsmodell eröffnet.
Miriam Dahlke, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, reagiert in der Debatte sofort auf diese Aussage.
Von der Verschwörungserzählung meines Vorredners kommen wir jetzt mal wieder zurück zur Realität.
Es gehöre aber zur Realität, so sagt es die SPD-Opposition, dass vor allem die teuren Büro- und Wohnungsmieten im Rhein-Main-Raum den Finanzplatz schwächen. Da habe die schwarz-grüne Regierung im vergangenen Jahrzehnt zu wenig gegengesteuert. Marius Weiß ist sozialdemokratischer Landtagsabgeordneter in Wiesbaden.
Während der Wohnungsbau in Deutschland im letzten Jahr noch leicht gestiegen ist, ist er in Hessen um über 5% eingebrochen. Und der Flughafen Frankfurt, ohne den dieser internationale Finanzplatz Frankfurt überhaupt nicht denkbar wäre, hat deutlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren, an Qualität verloren und an dem wichtigen Faktor Konnektivität ebenfalls verloren.
Konnektivität bedeutet, ein Flughafen dient als weltweiter Umsteigepunkt. Das ist für die Bankenbranche wichtig. Noch führt der Rhein-Main-Flughafen hier international das Ranking an. Doch etwa Istanbul oder Doha holen in diesem Feld stark auf.
Der Finanzplatz Frankfurt-Main ist eben auch ein Flughafenthema. Ludger Fittgau hat diesen Bericht gemacht und er ist weiter unser Gesprächspartner hier heute in dieser Sondersendung zur Hessenwahl. Ludger, das klingt ja alles nach Wolken am Frankfurter Himmel. Jetzt hätte ich die Hoffnung, wenn wir darüber sprechen, wie es anderswo im Land aussieht wirtschaftlich, also beispielsweise nach Nordhessen schauen, da wo ja die Autoindustrie relativ stark ist, dass es da viel mehr positive Signale gibt, aber auch da ist man ja gerade in einer mehr schwierigen Umbausituation.
Ganz genau. Also da sind fast 60.000 Arbeitsplätze von der Automobilwirtschaft abhängig, rund um Kassel, nicht nur großes VW-Werk in Baunatal bei Kassel, sondern ganz viele Zulieferer oben. Und es gibt oben in Nordhessen, von Südhessen aus betrachtet, dort gibt es eine große Diskussion, wie kann man mit der Elektromobilität, die ja kommen soll, umgehen, wie kann man umweltfreundlicher, digitaler werden. Man macht sich darüber Gedanken, weil eben so viele Menschen dort von der Autoindustrie abhängig sind.
Mhm. Aber das heißt, insgesamt betrachtet, also wir haben jetzt vielfach gehört, Boris Rhein und seine CDU liegen relativ weit vorne in den Umfragen, würde man ja darauf zurückschließen, dass es auch wirtschaftlich einigermaßen gut geht. Aber das klingt nach einem insgesamt schwierigen Bild in Hessen.
Ja, man muss sagen, es ist natürlich so, wenn eine alte Industrie, und man muss natürlich sagen, die Automobilindustrie mit Verbrennermotor ist in gewisser Weise, wie im Ruhrgebiet mal die Montanindustrie, das sind eben alte Industrien oder der Braunkohlebergbau in der Lausitz, da ist eben der Strukturwandel nötig aufgrund der Klimadebatte und der Folgen, die das hat. Wir müssen vom Verbrennermotor weg, das ist auch klar. Und da muss man sich Gedanken machen. Und es gibt eben zum Beispiel von der IG Metall, die ja als Akteur, große Gewerkschaft da auch mitmacht, Untersuchungen, dass gerade Nordhessen da besonders gefährdet ist. Also, dass man wegkommen muss von dieser alten Verbrennerindustrie sozusagen zu den Elektromotoren. Und da wird darüber nachgedacht. Man hat also ein Strategienetzwerk dort, Transformationsnetzwerk, so heißt es, gegründet. Das wird vom Bund gefördert. Da ist die DGB, Gewerkschaften dabei, Uni Kassel, viele andere, auch die Wirtschaft natürlich im Nordhessen, der Arbeitgeberverband Metall. Man denkt darüber nach, was man künftig machen muss, um auch da Arbeitsplätze erhalten zu können.
Also Stichwort Verbrennermotor, dieses Thema wird bei einem Fahrzeug mit Sicherheit keine Rolle spielen. Das ist nämlich beim Panzer, und da komme ich auf die Rüstungsindustrie zu sprechen. Die ist ja im Aufwind, das muss man ja sagen, zynischerweise, hat natürlich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Rheinmetall, da werden Ketten- und Radpanzer gebaut, haben ein großes Werk in Kassel.
Auch der berühmte Leopard, oder?
Der Leopard wird dort nicht gebaut, sondern der Boxer für die Bundeswehr und auch für Litauen.
Da spricht die Expertin.
Aber genau, ist ein Gemeinschaftsprojekt Krauss-Maffei-Wegmann, Ludger Fittgau. Ja, spürt man das dort vor Ort auch?
Ja, in der Tat, wenn man zum Beispiel bei der Documenta in der Nordstadt spazieren ging, weil da auch Spielstätten waren, der Documenta, da kann man manchmal auf so Panzer, man läuft manchmal auf Panzer zu, die werden da wirklich gebaut, auch mitten in der Stadt. Das ist ein Rüstungsstandort, deswegen ist Kassel auch im Krieg besonders zerstört worden noch spät, weil man natürlich auch die Rüstungsindustrie dort treffen wollte und sich auch getroffen hat. Jetzt sucht sie wieder Platz, also nachdem das ja lange sozusagen stagnierte und auch keine zusätzlichen Produktionsmöglichkeiten gebraucht wurden, sucht man jetzt wieder Platz, um auch entsprechend Produktionskapazitäten auszuweiten. Also das ist richtig. Die Rüstungsindustrie hat Zukunft und da braucht auch Fachleute. Das ist natürlich auch der Punkt. Man muss natürlich, wenn man einen Strukturwandel macht, wie in der Autoindustrie, braucht man trotzdem die Leute, muss sie möglicherweise auch umschulen, um dann in den neuen Sektoren wieder Fachleute zu haben. Und Fachkräftemangel ist insgesamt ein großes Thema in Hessen, nicht nur in Nordhessen.
Strukturwandel signalisiert ja irgendwie, man macht was Neues, man versucht andere Wege. Wenn man sich mal so Infrastrukturpolitik aber ganz konkret anschaut, versucht es Hessen selbst mit dieser grünen Regierungsbeteiligung, Tarek Al-Wazir ist ja Verkehrsminister, mit relativ alten Instrumenten, Autobahnausbau beispielsweise.
Stichwort A49, nicht? Verbindungsstück.
Ja, das wurde ja auch schon erwähnt in der Sendung von Herrn Stecker, A49, das ist der Dannenröder Forst. Da gab es eben monatelang heftige Auseinandersetzungen auch mit Baumhäusern und einer großen kritischen Klimabewegung, die dort aktiv war. Das wirkt nach und die Grünen sind da unter Druck geraten, weil sie natürlich dieses Projekt umsetzen mussten. Das rechtlich hatten sie keine Möglichkeit, das zu stoppen. Aber das führt natürlich dazu, dass groß über Verkehr diskutiert wird. In Frankfurt gab es auch nochmal Besetzungen in einem Wald, Fechenheimer Wald, mitten in der Stadt. Und die Grünen versuchen jetzt, den Autobahnausbau zumindest so zu gestalten, dass man nicht zehnspurig ausbaut. Tatsächlich wird über zehnspurigen Ausbau der A5 diskutiert bei Frankfurt. Da versuchen die Grünen gegenzuhalten. Aber das ist natürlich ein schwieriges Thema, wenn man als Verkehrsminister wie Al-Wazir für die Umsetzung dieser Bundesverkehrsplanung zuständig ist.
Vielen Dank, Ludger Fittkau. Soweit. Ein Thema, was natürlich auch eine Rolle spielt, auch wirtschaftlich übrigens, ist der Wald. 42% des Bundeslandes sind von Wäldern bedeckt. Das macht Hessen zu einem der grünsten Bundesländer überhaupt. Denkt man gar nicht.
Nee, oder auch wieder sagen, so ein Klischee, wo man sagt, hey, oder kombinieren. Das ist eine Zahl, die mich absolut überrascht hat.
Wären wir gar nicht drauf gekommen. Aber der Wald, wie gesagt, ist natürlich auch Forstwirtschaft, ist natürlich auch eine Industriegeschichte. Aber das Tier, was natürlich auch den Wald braucht, nämlich der Wolf, wird uns demnächst auch noch beschäftigen. Mir gefällt auch der Wolf. Und jeder hat ja irgendwie zum Wolf eine Meinung. Und natürlich ist er auch Thema im Wahlkampf in Hessen. Wobei es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Wölfe. Wir haben mal nachgeguckt. Es gibt 3 Rudel. Da sind immer Elternpaare mit Kindern. Das sind so im Schnitt 7 Tiere. Also macht rund 20. Und dann gibt es noch 3 Einzeltiere. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Wolf riesig verbreitet ist. Vor allen Dingen nicht, wenn man bedenkt, dass, und die Zahl, die hat uns auch schon gewundert, Corbinian, ja, Hessen zu über 40% aus Wald besteht. Auf jeden Fall tummeln sich da also rund 25 Wölfe. Und für die wird gesorgt, wie Tarek Al-Wazir, der grüne Spitzenkandidat, sagt.
Ich will vielleicht mal eine Lanze für Politik brechen. Wir haben angefangen mit Wolfsmanagement, flächendeckend zu arbeiten, Leute fortzubilden und so weiter, bevor es irgendwo auch nur einen Wolf gab.
So, jetzt haben wir 25 und die hat natürlich Ingeborg Till besonders im Blick. Sie ist die Sprecherin der Landesarbeitsgruppe Wolf beim Naturschutzbund in Hessen. Schönen guten Tag, Frau Till.
Ja, hallo.
Jetzt will ich es ein bisschen genauer wissen. Was tut denn das Land Hessen für den Wolf?
Also im Land Hessen ist in den letzten Jahren wirklich viel passiert in Sachen Wolf. Es gibt Förderung für Weidetierhalter, die bekommen den Herdenschutz bezahlt. Gerade Weidetierhalter von kleineren Tierarten wie Schafen und Ziegen bekommen in ganz Hessen den Weidetierschutz bezahlt. Sie bekommen Zäune bezahlt, sie bekommen Herdenschutzhunde bezahlt. Auch teilweise den Mehraufwand für die Arbeit, die sie einfach haben, wird bezahlt. Dann gibt es immer wieder Veranstaltungen. Jetzt zum Beispiel nächste Woche ist wieder eine große Veranstaltung. Da werden verschiedene Zaunarten vorgestellt, es gibt Vorträge etc., dass einfach das Zusammenleben funktionieren kann.
Ich würde jetzt erstmal vermuten, nach dem, was wir gehört haben, Nana, was du beschrieben hast, was Sie uns gerade beschrieben haben, das müsste ja eigentlich gar kein Thema im Wahlkampf sein, weil erstens nicht so viele, zweitens läuft ja, ist aber doch Thema.
Ja, der Wolf polarisiert natürlich und Herdenschutz ist leicht gesagt, aber nicht leicht umgesetzt. Also es bedeutet natürlich für die Weidetierhalter eine Menge Aufwand und natürlich haben die auch Sorgen, was passiert, wenn der Wolf kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Monat, im August war es, hatten wir 5 Übergriffe auf Weidetiere. Die waren alle ausschließlich, also die waren alle wirklich nicht ausreichend geschützt, diese Tiere. Also der Weidetierschutz, der ist noch nicht flächendeckend angekommen.
Können Sie, also das ist ja eine ganz konkrete Sache, dass der Weidenschutz noch nicht angekommen ist. Warum nicht? Haben die Leute oder die mit Weidetieren auch dann irgendwie arbeiten, ja, wovor scheu? Scheu vor der Bürokratie oder was vermuten Sie?
Es ist natürlich auch eine gewisse Art von Bürokratie. Man muss sich kundig machen, wie mache ich Weidenschutz, Weidetierschutz, wie funktioniert das, wo bekomme ich Gelder her? Das ist zum einen schwierig, auch die Umsetzung ist schwierig. Und es dauert halt einfach, bis sich das flächendeckend durchgesetzt hat.
Also ich habe ja aus meiner Faszination für den Wolf jetzt irgendwie kein Geheimnis gemacht hier, aber kann mich natürlich wahrscheinlich nicht so in die Situation eines Schafzüchters oder Schafhalters irgendwie hineinversetzen. Aber nochmal die Frage, können Sie die Ängste der Menschen nachvollziehen? Weil wir sprechen ja auch davon, dass es ein Wahlkampfthema ist.
Ja, natürlich kann ich die Ängste nachvollziehen. Also ich kann das wirklich verstehen, wenn man da morgens auf eine Weide kommt und man hat Angst, es ist was passiert, das muss ganz schrecklich sein. Auch andere Ängste, die dann hochkochen. Als Mutter weiß ich auch, dass man viel Ängste um die Kinder haben kann. Und da wird halt wirklich viel polarisiert. Es wird teilweise Angst erzeugt bei den Menschen, zum Beispiel auch Angst vor dem Wolf. Und wenn ich mal auf die Angst vor dem Wolf eingehen möchte, da gibt es zum Beispiel die NINA-Studie aus Norwegen, da wird genau geguckt, was kann passieren, was ist passiert die letzten Jahre. Und ich möchte das mal ein bisschen bildlich beschreiben. Wir haben seit jetzt knapp einem Vierteljahrhundert wieder Wölfe in Deutschland. In der gesamten Zeit hat es keinerlei Übergriffe durch wildlebende Wölfe auf Menschen gegeben. Aber wir haben in der gesamten Zeit Jahr für Jahr fast wöchentlich Menschen, die 6 Richtige im Lotto haben, nur mal zum Vergleich.
Das ist ja eine coole Zahl.
Ja,
also ich hätte jetzt nämlich mal nachfragen wollen, wann je ein Wolf wirklich, so wie man das von Eisbären ja irgendwie kennt, von Hungrigen oder Bären, dann die Mülltonnen räumern, ist mir kein Fall bekannt.
Ja, oder Löwen in Berlin, aber nee, das ist
auch
was anderes.
Ne? Das ist auch was anderes.
Ja, Löwen in Berlin, das ist auch so eine Sache. Wir sagen immer, wir sind viel zu dicht besiedelt. Wir haben zum Beispiel hier im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, wo wir ein Wolfsrudel haben, wo auch immer die Besiedlung eine Rolle spielt, haben wir etwa dieselbe Bevölkerungsdichte wie in Kenia, wo alle zur Wildtier-Safari hinfahren.
Also muss man gar nicht
hinfahren. Ruanda hat eine doppelt so hohe Bevölkerungsdichte wie Deutschland und hat mit viel größeren Beutegreifern zu kämpfen.
Also es ist immer gut, wenn man vor der eigenen Haustür dann irgendwie bleibt. Jetzt hat ja die FDP auch im Wahlkampf, muss man dazu sagen, gesagt, ja, der Wolf muss gejagt werden. Das sagt sich ja so flockig mal hin. Aber so einfach ist das ja gar nicht, nicht?
Ja, so einfach ist das nicht, weil um den Wolf bejagen zu können, müssen auf EU-Ebenen erst die Weichen gestellt werden. Das heißt, wenn ich in Hessen den Wolf ins Jagdrecht aufnehme, kann ich ihn nicht gleichzeitig bejagen. Und eine Bejagungsmöglichkeit für den Wolf ist auch nur eine Scheinlösung, weil die Weidetierhalter müssen trotzdem einen sehr aufwendigen Herdenschutz betreiben. Da ist es egal, ob ich 3 Wölfe, 5 Wolfe oder nur einzelne durchziehende Einzeltiere habe. Der Herdenschutz muss flächendeckend stehen, damit der Wolf nicht lernt, wie er an Weidetiere drankommt. Und dafür ist das A und O, dass die Weidetierhalter die Unterstützung durch die Politik bekommen und durch die Bevölkerung.
Also ist es Wahlkampfgedöns?
Naja, mit irgendwas muss man ja Wahlkampf machen.
Da gäbe ja genug andere wichtige Themen. Ne? Aber es ist natürlich ein emotionales Thema, merken wir. Wie gesagt, für Hessen war es für mich neu, aber in vielen anderen Bundesländern, die eher ländlich geprägt sind, ja, ist es ja natürlich ein Emotionsthema.
Ja, natürlich. Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Ich kann das wirklich nachvollziehen, dass Leute da noch Angst haben. Der Wolf ist ein neues Thema und man kennt halt ganz viele üble Geschichten vom Wolf. Und natürlich hat man dann erstmal Angst. Man muss lernen, mit dem Thema umzugehen.
Aber es gibt ja nur Problembären und keine Problemwölfe vielleicht in Hessen.
Ingeborg Till vom Naturschutzbund, ganz herzlichen Dank für diesen Blick auf ein, ich glaube, bisher bundesweit nicht so stark belichtetes Thema, nämlich die Wölfe in Hessen. Und ich muss eines sagen, ich habe jetzt echt eine Menge gelernt. Erstens, dass sich ein Wirtschaftsminister wirklich um viel kümmern muss. Tarek Al-Wazir, den wir jetzt auch zu dem Thema gehört haben. Und wirklich interessante Zahl, wie war das? Kenia und hat eine ähnliche Bevölkerungsdichte wie die Teile von denen Sie da gesprochen haben.
Der Meißner-Kreis, ja.
Ja. Okay. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Hessen wählt einen neuen Landtag. Das ist unser großes Thema heute. Neuer Landtag bedeutet neue Landesregierung, bedeutet neue Gesichter, die man möglicherweise auch in der Tagesschau und anderen wichtigen Nachrichtensendungen sieht. Aber Politik findet ja ganz häufig noch eine Ebene näher statt, in den Städten und den Gemeinden. Und wir hören ja sehr oft ein Klagen der Kommunen. Wir schaffen das alles nicht mehr, was der Bund von uns will, was die Länder von uns wollen und verlangen. Wir sprechen jetzt mit einer Bürgermeisterin in Hessen, der Bürgermeisterin der Stadt Homberg an der Ohm. Das ist die Stadt plus 13 Dörfer, wenn ich richtig informiert bin, etwa 7.500 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Amtsantritt der Frau, mit der wir sprechen, Simke Ried, war im Juli 2022. Ich sage erstmal schönen guten Tag. Und damit sind Sie ja ungefähr so lange im Amt wie Boris Rhein, der Ministerpräsident.
Ja, genau. Ja, guten Tag erstmal. Ja.
Sie sind auch in der CDU, aber als Bürgermeisterin überparteilich aufgestellt und so auch gewählt worden. Und wer jetzt erwartet, ich habe es ja gerade angedeutet, Sie würden auch erstmal wie so viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in diesem Land meckern, wird sich wundern, hat man mir gesagt. Sie gucken lieber aufs Positive.
Ja, weil es ja auch keinen Zweck hat. Also ich sage immer, es nützt nichts. Wir müssen vor Ort das machen, was wir machen können und das umsetzen, was wir umsetzen können. Und ich halte das im Moment auch für eine ganz wichtige Herausforderung, dass wir die Dinge, die wir wirklich gut beeinflussen können und die wir gut strukturieren und sag mal vorbereiten und dann auch durchführen können, auch schaffen durchzuführen, damit für die Bevölkerung klar ist, Politik ist auch heute handlungsfähig, auch unter schwierigeren Bedingungen. Natürlich brauchen wir hier und da bessere Rahmenbedingungen, das ist völlig klar. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Aber wir können schon immer noch auch was tun für unsere Kommune, fußend auf dem, was wir an Identifikation mit den Dörfern haben, auch dem, was wir auch an ehrenamtlicher Struktur da haben.
Bleiben wir gerne mal bei dem Positiven. Wo haben Sie die Möglichkeiten? Wo können Sie Politik machen, die wirklich spürbar positiv ankommt?
Ja, also wir machen zum Beispiel, wir sind sozusagen die Kulturperle des Kreises, haben wir gerade erst wieder so als Feedback bekommen bei einer Kulturveranstaltung. Wir machen also sehr, sehr viel Kulturveranstaltungen. Wir haben ein Schloss in Bürgerhand, wo ganz viele Kulturveranstaltungen stattfinden. Wir haben ein großes Thema Natur. Bei uns ist das Thema Wandern sehr wichtig. Eine große Wanderinfrastruktur, womit wir auch strahlen. Wir haben jetzt als Stadt ein ehrenamtliches Netzwerk angestoßen und gegründet, weil wir finden, dass festzustellen ist, dass, sag ich mal, das verbindliche Engagement, also in einem Vorstand zu arbeiten, das ist oft schwierig für die Menschen, auch im Arbeitsleben das zu integrieren. Aber wir möchten auch ermöglichen, dass Menschen sagen, ich möchte vielleicht einmal im Monat was beitragen oder ich möchte ein bestimmtes Talent teilen, ich möchte Leuten was beibringen, aber mich vielleicht nicht in so eine Struktur reinpressen. Und da versuchen wir jetzt, die Fäden zusammenzubringen und dann auch auf Themen zu lenken, Leute auf Ideen zu bringen. Also da kann man was tun. Und wir machen auch was zum Thema Diskurskultur, Dialogkultur. Wir haben eine Kampagne, die heißt Zusammenhalt Homberg, die auch gegen Hass und Hetze ist. Wir haben die Meldemöglichkeiten verbessert, wie man, wenn man findet, dass der Dialog einfach nicht vernünftig läuft oder man irgendwie angegriffen wurde, dass man das melden kann. Wir vermitteln auch zu Beratungsstellen und ja, wir leben das einfach.
Also Sie haben viel Positives jetzt benannt und jetzt bin ich gespannt, ob Sie das andere auch positiv sehen. Nämlich Homberg liegt an der A5 in der Mitte von Deutschland. Jetzt kommt im Herbst 2024 noch die A49 dazu. Also da wird so eine Lücke geschlossen. Logistik ist ja eine ganz wichtige Geschichte, auch für Hessen. Was bedeutet das für Sie als Kommune? Ist es positiv oder negativ oder vielleicht beides?
Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall beides. Also wenn man sich Homberg oben anguckt, sieht man, dass die Trasse also wirklich mitten durchs Stadtgebiet geht und auch die Dörfer im Prinzip in so zwei Bereiche von Homberg oben teilt. Und so ist auch natürlich irgendwo auch das Meinungsbild. Also es gibt auch in Homberg Befürworter und Gegner der A49. Für mich ist es jetzt so, ich bin ja letztes Jahr ins Amt gekommen und die Trasse ist da. Ne? Es wird ja jetzt zu Ende gebaut und ist nächsten Herbst fertig. Ich würde sagen, wir versuchen darauf aufzubauen. Was jetzt im Moment unsere Aufgabe ist, die wir sehr intensiv begleiten, auch aus der Verwaltung, ist, dass wir das, was den Menschen wichtig ist, sowas wie Wiederherstellung des Wegenetzes, da sind wir sehr intensiv dran, Fußwege, Radwege, weil das eben auch so wichtig ist für uns, für die Aufenthaltsqualität, auch für den Alltagsverkehr, dass wir das hinkriegen, wenn die Trasse durch unser Gemeindegebiet geht, dass die Menschen trotzdem von A nach B kommen, also auch außerhalb der Autobahn. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir versuchen natürlich, ein Gewerbegebiet aufzustellen jetzt und das aber auch so zu gestalten, dass unsere einheimischen Unternehmen dort auch einen Ort finden, die unbedingt Flächen brauchen. Wir haben nämlich zu wenig Gewerbeflächen und möchten die dort an der A49 dann platzieren. Und das ist natürlich wieder ein Entwicklungsschritt. Und man muss sehen, wir haben natürlich immer als Prognose gehabt im Vogelsbergkreis, dass wir schrumpfen würden als Kommune. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. De facto wachsen wir als Kommune. Und das könnte schon auf die A49 auch zurückgehen, denn natürlich sind wir dadurch besser erreichbar. Das ist halt so bei allen Nachteilen, die eine Autobahn eben auch bringt. Aber wir sind besser erreichbar und einfach attraktiver auch für Menschen, die jetzt vielleicht im mobilen Arbeiten im Homeoffice sind. und vielleicht nicht jeden Tag ins Büro fahren müssen, sondern nur gelegentlich in die Ballungsräume müssen, ne?
Frau Ried, wenn man im Moment mit Bürgermeistern in diesem Lande spricht, dann gibt es vor allem ein Thema, weil sich viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu Wort melden und sagen, sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nämlich nicht, die Migranten unterzubringen und entsprechend gut zu versorgen, wie man das gerne möchte, angesichts der wieder gestiegenen Zahl. Wie ist es bei Ihnen vor Ort?
Ja, also wir wissen, dass die Zahlen steigen. Momentan sind wir in Homberg noch nicht so sehr betroffen. Es ist so, dass wir die Ukrainer selbstständig unterbringen. Also da ist es so mit dem Kreis vereinbart, dass nach Einwohnerzahl jede Kommune im Vogelsbergkreis eine bestimmte Zahl halt aufnehmen muss. Dazu haben wir Gebäude angemietet und das gelingt uns auch ganz gut. Bei allen anderen Einwanderern verteilt der Kreis dorthin, wo er Verträge machen kann mit privaten Eigentümern. Und da ist es eben nicht nach Einwohnerzahl. Wir haben im Moment noch keine größere Unterkunft. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber da sind wir als Kommune halt auf einen engen Kontakt mit dem Kreis halt angewiesen. Das ist auch in den Kreisen unterschiedlich, muss man sagen, organisiert. Für mich ist halt wichtig, damit ich das den Bürgern auch vermitteln kann, was gemacht wird, dass es ja nachvollziehbar geschieht, dass es, sagen wir mal, auch auskömmlich finanziert wird. Und das ist schon ein Problem, gerade wenn Sie jetzt sehen, dass alle, also egal jetzt, was für eine Flüchtlingsunterbringung jetzt gefunden wird oder wie die genau organisiert wird, sie haben ja auf jeden Fall auch andere Kosten. Sie brauchen mehr Kindergartenplätze und so weiter. Sie brauchen auch integrationsmäßig einfach auch Ressourcen. Wir haben ein Familienzentrum, das vieles tut und viel anbietet an sozialer Arbeit und so weiter. Aber das ist eben, ja.
Es bleibt eine Herausforderung. Vielen Dank, Siemke Ried, die Bürgermeisterin der Stadt Homberg.
Wobei ich gerade, weil ich Ihren Namen nochmal höre, Siemke Ried, und der Name verhält es ein bisschen, noch mal eine ganz andere Frage habe. Sie sind von der niedersächsischen Nordseeküste, ne?
Ja, das stimmt.
Wie wird man echte Hessin? Sind Sie es schon?
Also ich bin 2001 nach Hessen gekommen und dann hängen geblieben. Und ich würde sagen, inzwischen würde ich schon sagen, dass ich wirklich eingemeindet geworden bin. Ich habe auch in Hessen geheiratet. Und insofern fühle ich mich hier schon zu Hause. Ja.
Also wir haben ja gelernt, die Hessen sind gelassen. Und sie machen es vielleicht irgendwie auch denjenigen, die kommen, leichter. Vielen Dank, Siemke Ried, Bürgermeisterin der Stadt Homberg. Schön, dass Sie bei uns waren.
Tschüss.
Dankeschön.
Das Thema, das uns jetzt beschäftigt, ist ein sehr schweres. Nicht nur für Hessen, aber besonders dort. Zwei Verbrechen haben das Land ja in den letzten Jahren erschüttert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein Politiker von einem Rechtsextremisten ermordet. Der CDU-Politiker Walter Lübcke, Kasseler Regierungspräsident, wird 2019 von einem Rechtsextremisten erschossen. Und vor fast 3 Jahren, im Februar 2020, hat ein Rechtsterrorist in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven getötet, danach seine Mutter und auch sich selbst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD-Spitzenkandidatin in Hessen, und CDU-Regierungschef Boris Rhein, die haben sich sehr klar geäußert.
Als Bundesinnenministerin werde ich alles dafür tun, dass auch von Seiten des Bundes jede Transparenz und jede Unterstützung erfolgt. Und das ist mein Verständnis von einem Staat, der aus Versäumnissen und Fehlern lernt.
Der Anschlag von Hanau ist für mich wirklich eine der dunkelsten Stunden in der Geschichte unseres Bundeslandes gewesen.
In beiden Fällen gab bzw. gibt es einen Untersuchungsausschuss. Der Abschlussbericht zu Hanau, der soll erst nach dem 8. Oktober vorliegen, also nach der Wahl. Aber der zu Lübcke, dem Mord an dem Regierungspräsidenten, Kasseler Regierungspräsidenten, der tut es bereits. Und diese beiden Themen sind natürlich ganz wichtig, auch im Wahlkampf. Ludger Fitkau, ich zitiere mal aus dem Untersuchungsbericht bezüglich des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten. Die Gefährlichkeit von Stefan Ernst, das war der Täter, steht rückblickend allerdings außer Frage. Somit war die Entscheidung, ihn nicht weiter zu beobachten, aus heutiger Sicht fehlerhaft. Ludger Fitkau.
Ja, das ist jetzt Konsens im Parlament. Das hat man herausgefunden aufgrund der wirklich jahrelangen Arbeit, kann man jetzt sagen, in diesem Untersuchungsausschuss zu Walter Lübcke. Man hätte Stefan Ernst, den Täter, den verurteilten Mörder, mindestens 10 Jahre beobachten müssen und ihn nicht nach 5 Jahren quasi vom Schirm nehmen, dann wie es geschah. Das hat der Verfassungs Geheimdienst, wer mir jetzt den Namen nicht einfach, wie heißt das nochmal?
Verfassungsschutzpräsident.
Genau. Der Verfassungsschutz, warum fällt mir der Verfassungsschutz?
Das ist manchmal so. Das ist so.
Verfassungsschutz Hessen, genau. Ja. Der hat ihn nach 5 Jahren quasi aus der Beobachtung genommen und das war ein grundlegender Fehler. Er hatte eine lange Vorgeschichte als Mehrfachtäter, sehr gewaltbereit, war in der rechtsextremen Szene lange unterwegs, mit wirklich ganz, ganz gefährlichen Rechtsradikalen und man hätte ihn einfach weiter beobachten müssen.
Aber das Interessante, warum wir uns jetzt auch hier in dieser Sendung im Wahlkampf damit ja beschäftigen, ist, dieser Untersuchungsausschuss, der hat ja auch einen erbitterten Streit zwischen Opposition und Regierung ausgelöst.
Ja, es ist natürlich so, dass die CDU seit Jahrzehnten das Innenressort in Hessen innehat und natürlich die Versäumnisse, was zum Beispiel den Verfassungsschutz angeht, wie stark er sich um Rechtsextremismus gekümmert hat, das ist auch schon vor Jahren konstatiert worden, muss man natürlich diesen CDU-Innenministern zuschreiben. Auch Boris Rhein war Innenminister in Hessen. Er hat, als er damals Innenminister wurde, auch nochmal geguckt, was ist mit den NSU-Morden, müssen wir da nochmal die Strukturen durchleuchten, hat es veranlasst, also hat schon auch was getan, aber der Verfassungsschutz selbst hat vor 2 Jahren schon festgestellt, die Strukturen waren eben zu Zeit des NSU, der NSU-Morde. In Kassel gab es ja auch einen NSU-Mord 2006 an Halit Yozgat und dann eben die Folge mit den Morden an Walter Lübcke und dann eben auch den Morden in Hanau. Da war der Verfassungsschutz eben nicht gut aufgestellt, hat zu wenig Leute. Man hat hingeschaut auf den Islamismus, auf den Linksextremismus in Hessen und hat sich beim Thema Rechtsradikalismus einfach nicht gut aufgestellt gehabt. Das muss man den CDU-Innenministern zuschreiben. Das macht die Opposition, auch die Regierungspartei, die Grünen, muss man sagen, die mit der CDU koalieren, hat das sehr deutlich gemacht, auch in Untersuchungsausschüssen, dass die CDU da nicht genug getan hat.
Und es sind ja auch noch nicht alle Fragen geklärt. Nana hat es angesprochen, wir haben es jetzt verschiedentlich angesprochen. Es gab ja den schrecklichen Terror-Amoklauf von Hanau, kurz bevor Corona das Land lahmlegte. Deswegen ist das ja dann medial auch relativ schnell still geworden. Aber politisch beschäftigt das Land weiterhin? Oder sind die Ermittlungen, auch der Untersuchungsausschuss, bereits abgeschlossen?
Wir haben jetzt vor einigen Tagen eine Einladung bekommen von Armin Kurtovic. Das ist der Vater eines der Ermordeten von Hanau, der immer noch davon ausgeht, dass man den Tod seines Sohnes verhindern konnte. Da ging es um die Situation in einer Bar, in einem zweiten Tatort, wo eine Notfalltür immer geschlossen war und die hätte aber nicht geschlossen sein dürfen. Und da gibt es eben Hinweise, dass auch die Polizei möglicherweise den Barbesitzer angehalten hat, diese Tür immer zuzumachen, damit sie besser bei Drogenrazzien die möglichen Täter stellen können. Das heißt also, da gibt es den Hinweis immer noch, dass die Polizei mitverantwortlich sein könnte dafür, dass diese Tür zu war. Es ist umstritten, ob die Ermordeten dann rausgekommen wären, eben auch der Hamza Kurtovic rausgekommen wäre, wenn die Tür offen gewesen wäre. Aber eben das will er weiterhin thematisieren, ist nochmal Strafanzeige gestellt. Auch das war Thema im Untersuchungsausschuss. Man sieht also, es bewegt die Angehörigen, es bewegt aber auch die Politik im Untersuchungsausschuss und die Öffentlichkeit weiter. Also das Thema Hanau, auch das Thema Lübcke, ist in der politischen Debatte hier in Hessen noch nicht zu Ende.
Sie haben natürlich richtigerweise immer auf den Verfassungsschutz gerade im Fall Walter Lübcke hingewiesen. Aber bei Hanau gab es ja auch viele Vorwürfe, die Polizei hätte nicht adäquat reagiert.
Ja, das ist wirklich auch festgestellt worden im Untersuchungsausschuss zu Hanau. Auch das, da gibt's, ist nicht strittig. Da geht's um das Notruftelefon vor allen Dingen. Das war jahrelang nicht in Ordnung in Hanau und in der Nacht war eben 110 nicht erreichbar. Die Polizei war nicht erreichbar. Und einer der Ermordeten, Willi Wörl Paun, der hat den Täter verfolgt mit seinem Auto, ist hinter ihm hergefahren, hat vom Auto aus versucht, die Polizei zu erreichen, kam nicht durch. Und da geht man davon aus, wenn er die Polizei erreicht hätte, dann hätte man ihm möglicherweise raten können, hören Sie die Verfolgung auf. Und man hätte vielleicht seine Ermordung verhindern können. Das ist natürlich eine schlimme Geschichte. Und auch der Polizeipräsident, der damals zuständig war, ist bis heute nicht belangt worden. Er ist jetzt in Pension gegangen. Auch da ist wirklich auch in der Politik, gibt es einige, die sagen, das geht eigentlich nicht, dass da keine politische Verantwortung übernommen worden ist. Auch der Innenminister Peter Beuth von der CDU hat sich persönlich nie entschuldigt, auch bei den Angehörigen vor Ort in Hanau und ist nicht zurückgetreten, wie die Angehörigen gefordert haben. Also da steht auch noch eine Menge im Raum, wer trägt eigentlich für solche schlimmen Unzulänglichkeiten in der Polizei die Verantwortung?
Nach dem Mord an Walter Lübcke und dem Terroranschlag von Hanau, die Aufarbeitung des rechten Terrors, sie ist weiterhin ein Thema in Hessen, auch ein Thema in diesem hessischen Landtagswahlkampf. Ludger Fittger, vielen Dank auch für diese Einblicke. Zwei Stunden Hessen.
Mit Corinna Frenzel.
Und mit Nana Brink.
Und wir haben noch etwas vor morgen. Morgen haben wir nämlich 2 Stunden Live-Sendung zum Thema Bayern. Nämlich nicht nur die Hessen wählen am Sonntag, sondern auch die Bayern wählen am Sonntag, den 8. Oktober, einen neuen Landtag.
Da haben wir dabei unser Landeskorrespondententeam aus München, das uns genauso versiert und gut wie Ludger Fittger heute dann den neuesten Stand bringen kann und Geschichten über Bayern erzählen kann. Aber nicht nur die beiden.
Sondern wir haben auch noch Julia Reuschenbach, die Politologin, dabei. Nein, die haben wir erst am Sonntag dabei.
Ich wollte gerade sagen, genau. Du springst jetzt ein bisschen weiter vorgesprungen
an der Lavalsonder-Sendung.
Aber wenn wir da schon
Lizzie Aumeier haben wir, genau. Die Kabarettistin. Heute hatten wir Obernprihol, am Morgen haben wir dann Lizzie Aumeier.
Genau. Und am Sonntag dann die Wahlsendung, das Wahlstudio 9 ab 17.55 Uhr, 2 Stunden mit allem, was Sie wissen müssen zu diesen beiden Landtagswahlen. Und in der Tat dann die Politologin Julia Reuschenbach an meiner Seite und unter anderem Matthias Lilienthal, der Theatermann aus München oder in München vielmehr, lange zu Hause gewesen. Und da werden wir versuchen, Sie auch da auf den aktuellen Stand und vor allem eben auch wirklich auf die Ergebnisse zu bringen. Ich würde sagen, vielen Dank für heute.
Und schön, dass Sie uns zugehört haben. Tschüss. Bis morgen.